Crohn, Colitis und Co., der DCCV-Podcast. Herzlich willkommen zu Crohn, Colitis und Co., der DCCV-Podcast. Heute wieder vom Landesverband Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Sissy, ich bin seit meiner Kindheit an Morbus Crohn erkrankt und freue mich, dass wir heute wieder zusammenkommen. Mit diesem Podcast möchten wir euch gemeinsam mit Experten und Expertinnen ganz einfach und unkompliziert, aber vor allem mit relevanten und wissenschaftlich fundierten Informationen und Neuigkeiten rund um Morbus Crohn und Colitis ulcerosa versorgen. Mit unserem heutigen Gast Melanie Schich sprechen wir über das Thema Schwerbehinderung. Also, was bedeutet die Schwerbehinderung und wie stelle ich eigentlich einen Antrag? Es soll Teil 1 einer dreiteiligen Serie sein. Und ja, herzlich willkommen Melanie, schön, dass du da bist. Du bist Koordinatorin in der Geschäftsstelle der DCCV im Bereich Sozialrecht. Magst du uns kurz sagen, was das eigentlich genau bedeutet?
Vielen Dank, ja. Also ich bin in der Geschäftsstelle der DCCV tätig und bin quasi die Schnittstelle zwischen unseren Mitgliedern und dem Sozialrechtsschutz und unserem Arbeitskreis Sozialrecht, wo Expertinnen drinne sitzen, die unsere Mitglieder professionell zu jeglichen sozialrechtlichen, aber auch arbeitsrechtlichen oder zum Beamtenrecht zu diesen Themen eben beraten können.
Ja, ich freue mich, dass du da bist und dass du dir vor allem heute die Zeit genommen hast und dass wir, ich glaube, zu diesem wichtigen Thema auch heute Struktur reinbringen. Und Teil 1 geht ja um den Antrag und um die Schwerbehinderung. Für die, die jetzt sich denken, okay, was bedeutet das eigentlich? Vielleicht nochmal ein paar einleitende Worte. Weil viele Menschen, die an einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung oder auch anderen Erkrankungen leiden, spüren irgendwann, dass sie aufgrund von körperlichen Beschwerden oder auch von psychischen Belastungen und Einschränkungen im alltäglichen Leben eher eingeschränkt sind. Und das kann sein, dass man teilweise mit einer CED häufiger die Toilette aufsuchen muss oder kaum sogar das Haus verlassen kann, dass das gemeinsame Essen vielleicht mit Freunden, Familie eher schwierig sich gestaltet, vielleicht von Unverträglichkeiten oder auch dem Bedürfnis, dann im Anschluss die Toilette direkt aufsuchen zu müssen. Kulturelle Veranstaltungen, also wenn wir das auch noch weiterdenken, können schwierig sein, weil einige, so wie ich zum Beispiel auch, mit einer Immunsuppression behandelt werden und da einfach eine erhöhte Infektanfälligkeit ist. Und ich kenne es von einigen, die dann sagen, ich meide im Winter eher Kino- oder Theaterbesuche, weil sie versuchen, quasi den Winter infektfrei zu überstehen. Es können auch Probleme in der Arbeit auftreten, in der Schule, im Studium, wenn vielleicht zum Beispiel auch die Leistungsfähigkeit gemindert ist, weil man in der Nacht nicht so erholsam schläft, nicht durchschlafen kann oder vielleicht auch öfter krankgeschrieben war und viel verpasst hat. Schwerbehinderung geht ganz klar auch einher und da sprichst du, glaube ich, gleich nochmal ganz ausführlich zu mit dieser Beeinträchtigung, die man aufgrund der Erkrankung im Alltag hat. Und da gibt es ganz unterschiedliche Stadien quasi, wie jede Person aufgestellt ist, aber vor allem gibt es im Schwerbehindertenrecht Nachteile oder beziehungsweise Nachteilsausgleiche. Und da hilft so eine wunderbare Antragstellung und ich glaube, da können wir beide jetzt schön das Ganze mal ein bisschen aufdröseln. Nochmal vielleicht begonnen mit der Frage, was ist das Schwerbehindertenrecht eigentlich?
Also ganz allgemein regelt das Schwerbehindertenrecht die Rechtsverhältnisse von Menschen mit Behinderung in Deutschland. Und die wesentlichen Regelungen dazu, die findet man im Sozialgesetzbuch 9. Allgemein kann man eben sagen, das Ziel ist die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderung oder aber auch von Menschen, die von Behinderung bedroht sind. Und letztendlich soll auch einer Benachteiligung entgegengewirkt werden.
Also es ist quasi das Schwerbehindertenrecht, das ist so die Regelung der, sage ich mal, Nachteilsausgleiche, also all das so ein bisschen präventiv und da, wo wir vielleicht als Betroffene von Erkrankungen eingeschränkt sind, quasi dann irgendwie vom Gesetzestext geschützt sind.
Ja, die Nachteile, die sollen ausgeglichen werden, ne? Man ist ja gerade mit einer CED auch immens beeinträchtigt in diversen Lebensbereichen, je nach Krankheitsverlauf. Das soll eben dadurch gewissermaßen ausgeglichen werden, vor allem auch im Bereich der Arbeit.
Okay, ja. Also im Sozialgesetzbuch 9, hattest du gesagt, kann man das dann notfalls nochmal ganz fachdeutsch nachlesen.
Richtig.
Aber wir merken uns einfach, es geht vor allem um den Nachteilsausgleich und da um den Schutz von, ja, von uns Betroffenen. Was bedeutet denn Behinderung oder Schwerbehinderung in dem Zusammenhang? Es ist, glaube ich, so ein Begriff, den viele kennen.
Genau. Also man kann von einer Behinderung sprechen, wenn zum Beispiel die Folgen eines Unfalls oder aber auch eine Erkrankung wie die CED oder Sinnesbeeinträchtigung die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinflussen. Der Grad der Behinderung, auch kurz GDB genannt, der kategorisiert das dann quasi das Ausmaß. Und um das, um einen Grad der Behinderung anerkannt bekommen zu können, müssen die Einschränkungen mindestens 6 Monate bestehen und auch von dem für das Lebensalter typischen Körper- und Gesundheitszustand abweichen. Und der Grad der Behinderung, der wird immer so in 10er-Schritten festgelegt, also von 10 bis 100. Und man spricht da übrigens nicht von Prozenten, was viele immer gerne machen. Es sind Grade. Wenn man eben einen Grad der Behinderung von 10 hat, dann macht das deutlich, dass man relativ wenig beeinträchtigt ist aufgrund der Erkrankung. Da würde man dann auch gar keinen Bescheid bekommen, weil das noch nicht berücksichtigt wird, um eine Behinderung dann eben auch zu erfassen. Um von einer Schwerbehinderung zu sprechen, da muss man mindestens den Grad der Behinderung von 50 erreicht haben. Und da ist das Ausmaß dann auch schon relativ schwer bei einer CED.
Wir haben quasi das Schwerbehindertenrecht, was dann diese Grad, also den GDB, Grad der Behinderung standardisiert. Da kann man sich dann einkategorisieren. Und du hattest auch eben schon gesagt, man bekommt dann irgendwann so einen Bescheid. Also da gibt es eine Instanz, die das dann beurteilt und entscheidet. Aber vor allem geht es da nicht um die Diagnose, sondern um die Einschränkung, die quasi ich aufgrund der Diagnose in meinem Alltag habe. Ich glaube, dieser Punkt, dass das irgendwie was Langfristiges ist, du hattest das, glaube ich, eben auch gesagt, was länger als 6 Monate anhalten muss. Ja, also ein gebrochenes Bein, wo man weiß, den Gips hat man irgendwie vielleicht für 2 Monate, da lohnt sich dann so eine Antragstellung nicht. Aber im Fall von einer CED, wo es chronisch ist und meistens sich oder nicht immer, aber auch einfach im Laufe des Lebens ja auch verschlechtern kann oder noch andere Diagnosen dazu kommen, die einen einschränken, dann ist das auf jeden Fall da sinnvoll. Spannend. Welcher Grad der Behinderung steht mir denn bei einer CED zu? Gibt es da irgendwie so einen Standard? Fallen wir automatisch in die Schwerbehinderung?
Die Frage, die höre ich öfter, und man kann das leider so pauschal nicht beantworten. Also es ist so hin und wieder melden sich CD-Betroffene bei mir und sagen, ja, ich habe gehört, mit der Diagnose Morbus Crohn steht mir ein Grad der Behinderung von 50 zu. Und das kann man eben so pauschal nicht sagen, weil, wie jetzt schon so ein paar Mal erwähnt, richtet sich die Einstufung nach den Einschränkungen im alltäglichen Leben. Und um den Grad der Behinderung einzustufen, gibt es die Versorgungsmedizinverordnung und dessen Anlage, die sogenannten versorgungsmedizinischen Grundsätze. Und in dieser Anlage werden bestimmte Auswirkungen einer Erkrankung dargestellt und im Weiteren dann eben den Grad der Behinderung zugeordnet. Und je nach Auswirkung der Erkrankung und Einschränkung im Alltag kann es sein, dass man gar keinen Grad der Behinderung zugesprochen bekommt oder eben einen recht niedrigen oder aber auch relativ hoch eingestuft wird. Ganz wesentlich ist eben, wie du ja auch schon meintest, ne, bei der chronischen Erkrankung ist es ja so, das verläuft schubförmig, kann eine Remission geben, es können, kann eine Verschlechterung geben.
Vielleicht nur die Begriffsklärung so Remission, also wenn der Kron ruht quasi und gerade mal pausiert, vielleicht für die das erste Mal reinhören, genau.
Genau. Das ist halt sehr schwankend hin und wieder mal und oder bei vielen Verläufen. Und deshalb wird dann anhand dieser Versorgungsmedizinverordnung vor allem die Dauer und Häufigkeit der Beschwerden betrachtet. Das heißt also auch die Dauer und Häufigkeit der Schübe, wie langanhaltend die sind, aber auch die Beeinträchtigung des Kräfte- und Ernährungszustandes spielt eine wesentliche Rolle und vor allem auch die Anzahl der täglichen und auch nächtlichen Durchfälle.
Okay, also es ist wirklich dann auch so, dass ich für mich quasi in dieser Antragstellung dann, wir sprechen, glaube ich, ja gleich drüber, alles dokumentiere, was mich beeinträchtigt. Also du hast Ernährungszustand, also das alles spielt zusammen. Jetzt nicht nur, ich habe die Diagnose Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa oder habe vielleicht ein Pouch oder hatte eine Operation. Das ist alles irrelevant, sondern oder beziehungsweise relevant in dem Sinne, wie wahrscheinlich gerade mein Gesundheitszustand auch ist und meine Beeinträchtigung im Alltag. Und dann schaue ich konkret, wie oft gehe ich zur Toilette, wie gestärkt bin ich. Also wenn ich keine Nahrung bei mir halten kann, dann ist der Ernährungszustand eher wahrscheinlich nicht so gut eingeordnet und dann bin ich eher schwach und kann natürlich auch nicht am alltäglichen Leben so teilnehmen. Ich meine, wir kennen das, glaube ich, alle. Auch dazu muss man keine CED haben, da reicht auch mal eine Grippe aus. Dann fällt es auch schwer, den Haushalt alleine auch alleine zu bewältigen oder ne, Einkäufe, also da kommt vieles zusammen. Und da ist gar nicht mal der Kinobesuch mit gemeint.
Also mit dem Ernährungszustand, das spielt vor allem auch auf den Gewichtsverlust ab. Das ist natürlich, finde ich, ein schwieriger Punkt, da ja so ein Gewicht auch häufig verfälscht ist durch lange Kortisoneinnahmen. Deshalb ist das immer schwierig und früher war es, glaube ich, eher so, dass die Leute auch untergewichtig waren. Das ist heute nicht immer der Fall und steht da aber eben noch drinne und wird dementsprechend natürlich auch bei der Bewertung mit berücksichtigt, ne? Und weil du gerade auch vom Pouch gesprochen hast, da gibt es auch noch mal so Sondersachen, ne? Also beim Pouch, da kriegt man oftmals einen Grad der Behinderung von 30 und je nachdem, ob es Probleme mit dem Pouch gibt, kann der Grad der Behinderung auch höher ausfallen und sowas wie Fisteln und Stenosen und Kurzdarmsyndrom, Arthrose bei Kindern, Wachstum und Entwicklungsstörungen oder eine Schließmuskelschwäche, das wird alles noch zusätzlich bewertet und muss vor allem aus ärztlicher Sicht auch aufgeführt werden. Was vielleicht noch ganz interessant ist, bei einem künstlichen Darmausgang, da kriegt man grundlegend einen Grad der Behinderung von 50 zugesprochen. Und da ist ja auch immer, viele kriegen den ja nur
Übergangsweise,
vorübergehend,
genau,
genau.
ja.
Und da muss man dann auch immer schauen, wie lange bleibt der denn und stelle ich jetzt diesen Antrag auf Änderung oder lasse ich es, wie es ist, oder stelle den Antrag überhaupt, genau. Und da kann man aber auch, wenn jetzt zum Beispiel es mit dem Stoma Schwierigkeiten gibt, weil man noch eine Bauchwandhernie hat oder eine Verengung oder das Stoma irgendwie ungünstig sitzt, dann kann hier der Grad der Behinderung eben auch entsprechend erhöht werden. Also man muss sich halt wirklich immer so das Gesamtgeschehen anschauen. Und dann gibt es ja auch noch die Merkzeichen, was aber für CD-Betroffene weniger eine Rolle spielt. Hin und wieder werde ich gefragt, ob irgendwie das Merkzeichen G, was für Gehbehinderung steht, beantragt werden kann, weil natürlich die Menschen sich ja in ihrer Mobilität eingeschränkt sehen, wenn sie das Haus kaum verlassen können. Aber dieses Merkzeichen, das spielt eher auf andere Beeinträchtigungen, die dann die Gehfähigkeit beeinträchtigen oder Rundfunkgebühren RF, das ist auch immer häufig eine Frage, aber da sind die Hürden noch viel größer, um dieses Merkzeichen zu bekommen und das kann man wirklich mit einer CED nicht begründen.
Okay. Also wir merken uns, ein pauschaler Grad der Behinderung steht uns mit einer CED so nicht zu. Es ist sehr wahrscheinlich, weil es eine chronische Diagnose ist, dass es irgendwie über der 20 liegt, also dass ein Bescheid erfolgt. Vielleicht auch sogar mehr, aber so ein paar Sonderregelungen wie beim künstlichen Darmausgang, der dauerhaft ist, kann man ableiten. Ansonsten liegt es wirklich an der individuellen und persönlichen Verfassung. Und wie hoch wirklich die alltäglichen Einschränkungen sind. Wir haben jetzt so viel auch schon viel schon öfter dass der Begriff Antrag. Wie, ich meine, es ist ja, ich bekomme hinterher einen Bescheid, wo eventuell so dieser Grad der Behinderung eingestuft wird, aber worauf muss ich dann achten? Wie stelle ich so einen Antrag?
Also den Antrag, den sollte man wirklich gut vorbereiten. Manchmal ist ja so im Rahmen der Reha oder im Krankenhaus wird einem das gesagt und dann kriegt man vielleicht auch Unterstützung vom Sozialdienst, hat aber dann gar nicht mit seinen Ärzten gesprochen und dann geht das ja irgendwie alles so seinen Gang, denkt man, und man wundert sich dann aber über das Ergebnis. Deshalb ist es wesentlich, sich vielleicht zum einen von uns vorab beraten zu lassen. Wir haben auch entsprechende Hilfsmittel für Ärzte erarbeitet, die eben dabei helfen sollen. Und ganz allgemein sollte man den Antrag natürlich vollständig ausfüllen, sich eine Kopie für die eigene Akte machen. Man sollte alle Diagnosen angeben, die berücksichtigt werden sollen, also auch außerhalb der CED. Manch einer hat ja weitere Erkrankungen. Und dann eben auch alle Ärztinnen und alle Psychotherapeutinnen, die eben relevant wären, sollten benannt werden. Und wir empfehlen eben immer noch, nicht nur Angaben zur Diagnose zu machen, sondern auch darzustellen, welche tatsächlichen Beeinträchtigungen vorliegen und wie die das Leben beeinträchtigen. Da gibt es im Antrag so ein kleines Feld, wo aber nicht wirklich viel Platz ist. Und deshalb empfehlen wir da immer, die Einschränkung in der Alltags- und Freizeitgestaltung darstellt, über den Erschöpfungszustand spricht und was das für Auswirkungen hat, die sozialen Einschränkungen und alles, was eben mit reinspielt, Schmerzen, Medikamentennebenwirkungen, Folgeerkrankungen und auch Sachen wie, dass man sich eben kaum mehr aus dem Haus traut, weil man Angst hat, die Toilette nicht rechtzeitig zu erreichen. Das sollte man dann eben alles nochmal darstellen. Und dann eben das Wesentlichste ist, wie ich finde, diesen Antrag in enger Absprache mit den Ärzten zu stellen, weil die dann in der Regel vom Amt zu einer Stellungnahme aufgefordert werden. Und diese Stellungnahme ist ganz maßgeblich für die Einstufung des Grades der Behinderung. Und manchmal erlebe ich das, also oder höre ich das, dass die Zeit beim Arzt sehr kurz ist und auch nicht jeder da irgendwie groß ausholen will, wie schlecht es ihm geht. Und ja, und dann weiß der Arzt eigentlich gar nicht, was da konkret die Einschränkungen sind. Und deshalb macht es Sinn, sich da wirklich nochmal irgendwie einen Termin vorher zu machen und das mit dem Arzt zu besprechen, dass der wirklich und der Ärztin sehr im Bilde ist und dann auch das eben umfänglich darstellen kann. Und dafür haben wir dann auch so Hinweisblätter und einen detaillierten CED-Befundbogen erarbeitet, der den Ärzten auch helfen soll, das ausführlich zu erfassen, das ganze Ausmaß der Erkrankung. Je konkreter die Darstellung des Arztes oder der Ärztin ist, desto besser lässt sich dann auch der Grad der Behinderung dann tatsächlich einstufen.
Also umso reibungsloser läuft die Antragstellung dann einfach.
Genau, ja.
Und du hast jetzt eben gesagt, also wenn ich bei der DCCV bin, also wenn ich Mitglied bin, dann kann ich quasi euch als Arbeitskreis Sozialrecht hinzuziehen quasi. Ihr habt da das Merkblatt für die Ärzte noch mit dabei. Wenn ich jetzt noch nicht Mitglied bin, wie ist das da?
Auch Nichtmitglieder können sich melden und erhalten natürlich auch wichtige Informationen. Das Einzige, was eben für Nichtmitglieder dann eben nicht besteht, ist diese individuelle Beratung durch den Arbeitskreis Sozialrecht, durch die Juristen und Expertinnen, die da drinnen sitzen. Das ist dann eben nicht möglich. Und auch der Rechtsschutz vom Sozialgericht her kann dann natürlich auch nicht gegeben werden. Aber beraten tun wir natürlich auch Nichtmitglieder.
Okay, das ist gut zu wissen und vielleicht auch nochmal eine schöne Orientierung, wenn man sagt, okay, ich habe da irgendwie das Bedürfnis und jetzt keine Ahnung, die Motivation, aber fühle mich vielleicht auch einfach überfordert, da dann zu wissen, ich kann da jemanden nutzen. Wo stelle ich denn den Antrag hin? An wen geht das denn?
Den stellt man beim Amt für Versorgung und Soziales, auch Versorgungsamt genannt. Und man kann den Antrag mittlerweile ganz gut entweder online herunterladen. Da muss man dann einfach in einer Online-Suchmaschine seinen Wohnort und GdB-Antrag eingeben. Dann findet man eigentlich direkt die Seiten, die dann auch die richtigen sind. Und man kann den aber auch herunterladen oder auch ganz ursprünglich beim Amt sich anfordern, die Antragsunterlagen.
Okay, dann werden die mir dann nach Hause geschickt und ich kann sie dann händisch ausfüllen oder vielleicht schon was vom Arzt mitgeben und mit beifügen.
Da kann man vielleicht, also genau, was man an Unterlagen da hat, kann man natürlich mit beifügen. Manch einer geht auch vorher zum Arzt und möchte dann Unterlagen von dem haben und dann weigern die sich und sagen, nee, ich schreibe erst was, wenn das Amt auf mich zukommt und das ist auch in Ordnung. So wichtig ist, dass man es einfach nur zumindest schon mal besprochen hat. Manche Ärztinnen sind auch so engagiert, die geben einem auch direkt was, aber es tut letztendlich nicht Not. Das Amt wird die Ärztinnen zur
Die
Stellungnahme
Kontaktin. Ja.
auffordern, genau.
Und du hattest gesagt, das kann neben dem Hausarzt oder den ich jetzt für meine CED speziell, also meinen Gastroenterologen, vielleicht meine Hochschulambulanz, die würde ich mit vermerken. Aber meine Psychotherapeuten oder vielleicht, wenn ich irgendwie beim Orthopäden bin, wegen irgendwie anderen Gelenkerkrankungen, also die nehme ich auch alle mit auf.
Genau, das wäre total wesentlich, damit eben auch das Ausmaß der psychischen Beeinträchtigung und der orthopädischen Beschwerden erfasst werden kann. Und vielleicht noch zu ergänzen wäre, dass die letzten 2, 3 Jahre meistens relevant sind. Manch einer schickt dann so den Krankheitsverlauf der letzten 10 Jahre
Die
an
Lebensgeschichte.
Unterlagen mit. Es gibt natürlich einen guten Überblick, aber ist dann auch ein wahnsinniger Aufwand und möglicherweise wird dann auch einiges irgendwie überlesen und nicht berücksichtigt.
Ja, zumal auch die Entwicklung, also es geht ja nicht um die, das finde ich erst immer so ein wichtiger Punkt, wenn man sich damit auseinandersetzt, es geht nicht um die Diagnose oder vielleicht, was auch schon für Operationen und Co. gelaufen sind, sondern wie die aktuelle Einschränkung aussieht. Also wie ist die Einschränkung und Beeinträchtigung aktuell auch im Alltag? Also, was bedeutet das aufgrund der Diagnose? Weil es gibt ja auch Gott sei Dank super viele und bei mir ist jetzt der Schub auch schon oder der Crohn seit toi 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 3 Jahren ganz locker in Remission und ich spüre wenig Einschränkung, dass man an der Stelle einfach sagt, es gibt ja auch Menschen, die trotz einer Diagnose vielleicht gerade einen milden Verlauf haben.
Und es ist ja auch so, dass in den ärztlichen Befunden wird ja immer dargestellt, seit wann die Diagnose besteht. Und meistens sieht man auch, welche Therapien irgendwie erfolgt sind. Also es wäre günstig, wenn es dann so auch drinstehen würde und welche Operationen und so weiter. Deshalb muss man da nicht noch die entsprechenden Unterlagen mit beifügen, wenn die einfach schon viel zu alt sind.
Okay. Und was passiert, wenn ich meinen Antrag gestellt habe? Ich schicke den ab. Was passiert dann?
Dann werden eben die Ärztinnen zu einer medizinischen Stellungnahme aufgefordert und die Unterlagen, die dann eingereicht werden, die sichtet dann eine Gutachterin.
Also wirklich irgendjemand an dem Schreibtisch liest dann die ganzen Unterlagen. Okay.
Genau. Und anhand dessen wird dann eben der Grad der Behinderung eingestuft. Und ja, da hört man dann schon, ne, da sitzt jemand am Schreibtisch, der schaut sich Unterlagen an und stuft den Grad der Behinderung ein. Da sieht man, wie wichtig diese Unterlagen sind, damit das dann auch gut eingestuft werden kann. Die Bearbeitungsdauer, die dauert meistens so 3 bis 6 Monate. Man kann halt dann eben einen Ablehnungsbescheid bekommen, dass einem gar kein Grad der Behinderung zugestanden wird oder eben einen Bescheid ab einem Grad der Behinderung von 20 oder mehr. Und ja, die Hürde zu der Schwerbehinderung, also den Grad der Behinderung von 50, die ist relativ hoch. Da muss eben das Ausmaß schon sehr schwer sein. Man muss schwer beeinträchtigt sein. Meistens ist es auch so, wenn man auch einen hohen Grad der Behinderung zugesprochen bekommen hat, dass der dann oft befristet ausgesprochen wird, weil das Versorgungsamt davon ausgeht, dass sich der Krankheitsverlauf ja auch noch bessern kann. Gerade wenn irgendwie Therapieoptionen vorhanden sind, kann man ja auch davon ausgehen. Und dann wird es eben befristet auf 2, 3 Jahre oder mehr und dann nochmal neu überprüft. Ja, wenn man eben den Schwerbehindertenstatus erreicht, also den Bescheid mit 50 bekommt,
Dann freut man sich.
dann freut man sich, genau, und dann kann man gleich noch ein Foto hinterher schicken und bekommt dann auch seinen Schwerbehindertenausweis. Und also der kann schon vieles erleichtern auf jeden Fall. Aber auch der Grad der Behinderung von 30 kann zumindest hilfreich sein, um eine Gleichstellung zu beantragen und dann eben diesen erweiterten Kündigungsschutz zu kommen, worüber dann aber in einer weiteren Folge noch mehr berichtet werden soll.
Ja, sehr guter Hinweis. Genau, das splitten wir so ein bisschen, weil das wirklich einfach ein großes, großes Thema ist. Du hast gesagt, das kann auch sein, dass der Grad der Behinderung erstmal befristet wird. Was mache ich dann nach 2 oder 3 Jahren? Kommt jemand auf mich zu? Muss ich da die Frist im Auge behalten? Wie geht das da weiter?
Da kriegt man dann meist irgendwann so ein Anhörungsschreiben zugeschickt und da steht dann eben drinne, dass der Grad der Behinderung erhalten bleibt oder abgesenkt werden soll, was dann auch öfter mal vorkommt, dass das dann eben da drin steht. Und dann hat man die Möglichkeit, nochmal Stellung zu nehmen und zu sagen, dass man eben damit nicht einverstanden ist. Man kann auch die Akteneinsicht beantragen, weil im Hintergrund das Versorgungsamt prinzipiell schon die behandelnden Ärzte befragt haben müsste, um zu dieser Entscheidung zu kommen, dass der Grad der Behinderung abgesenkt werden soll. Also irgendwie müssen die ja festgestellt haben, dass hier eine Besserung eingetreten ist. Manchmal kriegt man auch vorher noch ein Schreiben, wo man eben von der Schweigepflicht nochmal entbinden soll. Da weiß man dann auch, okay, jetzt ist es bald soweit, die fragen die Ärzte an und dann findet die neue Überprüfung statt. Und wenn man das hat, dann sollte man ganz schnell zum Arzt gehen und mit dem halt nochmal sprechen, ne, dass der auch irgendwie wirklich wieder im Bilde ist, wie es einem geht und dann auch eben wieder Stellung nehmen kann und den Verlauf auch wirklich oder die Situation, die aktuelle, auch wirklich angemessen beschreiben kann. Ja, wenn man dann eben das Schreiben abgeschickt hat, dass man mit der Anhörung nicht einverstanden ist, dann wird gegebenenfalls noch weiter geprüft bei den Ärzten, gegebenenfalls aber auch nicht und dann erhält man eben daraufhin dann einen Bescheid.
Okay, also es kann quasi bei der Befristung auch möglich sein, dass ich gar nicht abgestuft werde, sondern ich kann dann, wenn ich rechtzeitig auch mit meinem Arzt nochmal spreche und auch sage, es ist immer noch so, vielleicht wird es auch höher gestellt. Also das bedeutet, eine Befristung bedeutet nicht automatisch, dass es wirklich dann ja, abzusehen, dass man wieder runtergestuft wird oder der Grad der Behinderung anders eingestellt wird, sondern dass quasi einfach nur noch mal nach einer gewissen Zeit geprüft wird und der nicht unbefristet erstmal gegeben wurde. Okay. Und was mache ich aber, wenn der Bescheid zurückkam und meiner Meinung nach echt zu niedrig eingestuft wurde oder wirklich sage, ich habe, wie hast du gesagt, direkt eine Ablehnung quasi bekommen?
Ja, dann sollte man unbedingt zum Telefon greifen oder eine E-Mail verfassen und sich Rat bei uns und Unterstützung einholen. Grundlegend ist es einfach wichtig, wenn man damit nicht einverstanden ist, dass man Widerspruch innerhalb von 4 Wochen einlegt. Wenn man sich unsicher ist, ob das jetzt wirklich die richtige, also ob man da irgendwie was fehlinterpretiert oder so, man kann so einen Widerspruch notfalls auch zurücknehmen, folgenlos. Auf jeden Fall sollte man einen Widerspruch per Einschreiben einschicken, damit man auch einen Nachweis hat, dass man das gemacht hat.
Und in welcher Frist war das?
4 Wochen.
4 Wochen. Also ich bekomme den Schreiben und habe dann, also auch knackiges Zeitfenster auf jeden Fall.
Ja, das steht auch im Bescheid dann drin in der Rechtsbehelfsbelehrung. Aber es ist eigentlich der erste Schritt, ist ziemlich einfach. Die Anwälte vom Arbeitskreis Sozialrecht empfehlen eben einfach erstmal unbegründet Widerspruch einzulegen, Akteneinsicht anzufordern. Und wenn man dann die Akteneinsicht zugesandt bekommen hat, kriegt man nochmal eine Frist von 4 Wochen, um den Widerspruch zu begründen. Das heißt, man hat dann also schon noch einen kleinen zeitlichen Puffer, um das alles einigermaßen in Ruhe zu bearbeiten. Wenn man die Akteneinsicht dann hat, dann sieht man zum einen die gutachterliche Stellungnahme, worin der Grad der Behinderung eingestuft wurde. Das ist ganz interessant, wenn man mehrere Diagnosen hat, weil dann sieht man auch, wie diese jeweiligen Diagnosen, was für einen Grad der Behinderung die bekommen haben. Man sieht auch die ganzen Stellungnahmen der Ärzte und sieht auch, wenn vielleicht sogar Unterlagen fehlen, wenn man sieht, so, hey, hier sind gar keine Befunde von meinem Gastroenterologen oder meiner Gastroenterologin drin, dann kann man davon ausgehen, dass die gar nicht befragt worden sind und sich so eben auch gar kein umfangreiches Bild der Situation gemacht werden konnte. Und das wäre dann zum Beispiel schon ein Argument für die Widerspruchsbegründung.
Die Akteneinsicht ist, also es klingt so, als ob, wenn ich jetzt so glücklich bin mit meinem Bescheid quasi, kann ich trotzdem die Akteneinsicht, weil es finde ich total interessant, einfach nur mal zu sehen, so, wie hat die Person da an dem Schreibtisch, die meine Unterlagen gelesen hat, das begründet? Also so ein bisschen Transparenz in diesem ganzen Prozess. Und was haben meine Ärzte da auch so angegeben, ne?
Also ich sag mal, begründet wird da nicht allzu viel in diesem. Also man darf von diesem Gutachten nicht wirklich viel erwarten. Das ist halt sehr kurz, aber man sieht zumindest diese Einstufung der Einzelgrade der Behinderung.
Das ist nämlich so ein guter Punkt. Da wollte ich eben schon einmal rein, aber was du gesagt hast, war auch wieder super wertvoll. Was ist denn, wenn ich mehrere Diagnosen habe? Also wie ergänzen die sich, addieren die sich, multiplizieren die sich? Also ja, wie geht das?
Genau, das ist immer so ein etwas heikles Thema. Einige denken nämlich zum Beispiel, jetzt habe ich eine andere Diagnose bekommen, dafür kriege ich auch einen Grad der Behinderung, dann erhöht sich ja mein Grad der Behinderung und so funktioniert es leider nicht. Also es wird nicht addiert, wenn man mehrere Diagnosen hat, die dann eben jeweils einen eigenen Grad der Behinderung bekommen, werden diese Grade der Behinderung nicht addiert und daraus der Gesamt-GDB gebildet. Dann schaut man aber, stehen denn diese unterschiedlichen Diagnosen in wechselseitiger Beziehung zueinander und beeinträchtigen die in der Gesamtheit mein Leben? Dann kann es sein, dass das dann so anteilig eben noch mit angerechnet wird. Das hat man häufig bei Menschen, die eine CED haben und noch eine Depression, die eine Folge der CED ist, ne? Weil die Lebensumstände sich einfach so dramatisch geändert haben, dass man depressive Episoden rutscht. Dann kann es eben sein, dass man zum Beispiel für die CED einen Grad der Behinderung von 30 kriegt, für die Depression einen von 20 und der Gesamt-GDB dann 40 sein könnte. Dafür ist aber wichtig, dass eben diese psychische Erkrankung auch fachärztlich behandelt wird oder eben man zur Psychotherapie geht, damit das überhaupt berücksichtigt werden kann. Ein anderes Beispiel wäre eben, wenn es so sehr unterschiedliche Diagnosen sind, wie man kriegt zum Beispiel einen Grad der Behinderung von 10 für einen Herzschrittmacher und für die CED einen von 30, dann ist der Gesamt-GDB bei 30, weil dieser Herzschrittmacher mit der CED nicht in Wechselwirkung geht und auch keine Folge dieser Erkrankung ist. Und sowieso ein Grad der Behinderung von 10 wird nicht mit berücksichtigt. Ne? Also wenn man da mehrere Diagnosen hat, die einfach nur immer mit einem GDB von 10 bewertet werden, dann ändert das nichts an der Gesamtbeurteilung.
Okay, aber das ist spannend. Also und deswegen auch ganz wichtig bei der Antragstellung schon zu sagen, es gibt noch andere Diagnosen und ich bin in psychotherapeutischer Behandlung, weil mein Crohn oder, also wir hatten noch das Thema Angst, das Haus zu verlassen, wer weiß, ob wirklich ausgeprägte Angststörungen da auch mittlerweile ausgeprägt sind, dann ist das die Wechselwirkung, genau.
Manchmal kann es ja auch sein, dass die CD an sich vielleicht gar nicht so den hohen Grad der Behinderung bekommen würde, aber eben irgendeine andere Erkrankung viel höher bewertet werden würde, dann würde man aufgrund dieser anderen Erkrankung eben den hohen Grad der Behinderung bekommen, aber nicht für die CED.
Und sowas kann sich ja auch ändern. Also was passiert denn, wenn ich merke, okay, mein Crohn ist jetzt stabil, über den habe ich mal den Antrag gestellt, aber vielleicht ist eine andere Diagnose, die psychische Belastung vielleicht hat sich deutlich verschlechtert. Ich habe da viel mehr Einschränkung und Handlungsbedarf. Also wenn sich so mein Gesundheitszustand einfach verschlechtert, kann ich dann da auch nochmal was machen?
Genau, also man kann immer einen Änderungsantrag stellen oder einen Antrag auf Neufestsetzung. Viele nennen das auch Verschlimmerungsantrag.
Klingt hart, aber ja.
Manchmal kriegt man dann den Grad der Behinderung zugesprochen, wusste nicht, man hat irgendwelche Fristen einzuhalten oder hat nicht die Kraft, sich da jetzt mit einem Widerspruch gegen zu wehren. Dann kann man eben nach geraumer Zeit dann nochmal diesen Antrag stellen und dann wird das alles nochmal neu überprüft. Und bei einem Verschlimmerungsantrag muss man aber aufpassen, dass wenn neue Diagnosen dazugekommen sind, ist es ja, wie ich gesagt habe, eben nicht, dass es addiert wird. Und es ist so, dass die Grunderkrankung oder alle Erkrankungen, die bestehen, auch neu überprüft werden. Das heißt, wenn du für die CED damals einen Grad der Behinderung von 40 bekommen hast, weil der Verlauf etwas schwieriger war, dann wird plötzlich festgestellt, okay, die andere Diagnose, ja, die ist da und die bewerten wir auch. Aber bei der CED, da können wir jetzt den Grad der Behinderung aberkennen oder absenken, weil der Verlauf seit 2 Jahren sowas von mild ist, dass die Person dahingehend gar keine Einschränkungen mehr hat. Und das ist natürlich heikel und sollte man sich gut überlegen, ganz besonders, wenn man die Schwerbehinderung erreicht hat, also einen Grad der Behinderung von 50 hat, dann vielleicht auch unbefristet, würde ich immer raten, Kontakt mit uns aufzunehmen, sich von den Experten vom Arbeitskreis Sozialrecht beraten zu lassen, um einfach mal zu schauen, ob das wirklich Sinn macht, diesen Antrag zu stellen.
Ja. Ich glaube, das ist so ein super Übergang auch schon in Richtung Anteaser in die zweite Folge. So was für Möglichkeiten gibt es da auch und warum ist so die Schwerbehinderung, also der Grad der Behinderung bei 50 so wertvoll oder auch schon die 30, wie du meintest, mit der Gleichstellung. Weil ich glaube, jetzt sind nicht nur wir, sondern wahrscheinlich auch alle Zuhörenden langsam voll mit Informationen. Verschieben wir das super gerne in eine zweite Folge. Ich danke dir auf jeden Fall aber sehr herzlich für alle Informationen und vor allem auch dieser Strukturiertheit, dass wir das so ein bisschen aufdröseln konnten rund um die Antragstellung im Bereich der Schwerbehinderung oder dem Grad der Behinderung. Wenn jetzt noch irgendwie jemand sagt, ich habe da Bedarf, dann können wir, glaube ich, ganz, ganz gut sagen, kommt gerne auf die DCCV zu, nutzt gerne den Arbeitskreis Sozialrecht, kontaktiert Melanie. Melanie, wie kann man dich erreichen?
Also man kann mich per E-Mail erreichen, ganz allgemein unter info@dccv.de und auf unserer Homepage, da findet man auch meine telefonischen Sprechzeiten.
Super. Ich würde sagen, das verlinken wir einfach in den Kommentaren, genauso wie vielleicht den ein oder anderen Gesetzestext, auf den wir heute so ein bisschen verwiesen haben. Vielleicht gibt es da eine gute Quelle. Schauen wir einfach nochmal. Und ja, hast du ansonsten noch eine abschließende Worte, noch irgendwas, was du gerne mitgeben möchtest?
Also ich denke, so ein Grad der Behinderung ist sehr sinnvoll. Wenn man benachteiligt, beeinträchtigt ist, hat das schon gewisse Vorteile und man sollte sich nicht zu sehr davor scheuen, auch so diesen Stempel als schwerbehindert zu gelten oder als behindert. So, es geht nicht um den Stempel, sondern es geht darum, dass man diese Benachteiligung gewissermaßen ausgleichen kann.
Ja, das ist schön. Danke dir. Ich freue mich, dass wir dieses komplizierte und umfangreiche Thema mit der ersten Folge jetzt für euch in ein Format gebracht haben, das euch informiert und dass wir das in Teil 2 und Teil 3 fortsetzen. Ich möchte mich auch nochmal bei euch Zuhörenden ganz herzlich bedanken. Schön, dass ihr wieder dabei seid und weiter verfolgt. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn wir zum Thema Nachteilsausgleich und Schwerbehinderung und Gleichstellung nochmal sprechen und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Bleibt gesund.